So, jetzt habe ich mal kurz noch hier meinen Klickser geholt. Und so überraschend wie diese Aktion jetzt, wird vielleicht auch die Predigt. Mal schauen. Heute haben wir das Thema unaussprechliche Freude. Und Freude ist so ein Thema, was mich tatsächlich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Also, wenn ich an Freude denke, wir können ja kurz mal so ein bisschen versuchen, da einzusteigen, denke ich zuerst an Lachen, vielleicht an die Kinder, die gerade rausgerannt sind, die irgendwelche bekloppten Aktionen machen, die an mir ranhängen, wie vor uns gerade vom Gottesdienst oder so, an irgendwelche sich biegenden Körper, denke ich da, die vor Lachen sich krümmen, an, was denke ich noch bei Freude, an Schmunzeln vielleicht auch, an Dinge, die ich gerne mache. Bei mir ist es zum Beispiel Fußball spielen, Fußball gucken, Musik hören, gepflegte politische Gespräche führen oder was könnte das noch sein? Leckeres Essen. Wenn ich ja wieder bei Campers eingeladen bin zum Essen, dann freue ich mich. So Sachen lösen bei mir auf jeden Fall Freude aus. Und auch schon lange, also schon vor einigen Jahren, hat meine Mutter mir auch mal gesagt: Daniel, du strahlst Freude aus. Das ist eine Gabe, die dir Gott gegeben hat. Und tatsächlich habe ich es auch oft gemerkt, dass ich oft Freude empfinde oder mir es oft sehr gut geht. Und vor ein paar Jahren war es aber dann so, dass es tatsächlich mal nicht mehr so war für lange Monate. Da war ich ziemlich traurig. Und aus verschiedenen Gründen habe ich dann in der Zeit angefangen, darüber nachzudenken, was ist Freude? Was bedeutet eigentlich dieses Wort? Ist es nicht mehr als Lachen, Witze, leckeres Essen? Und tatsächlich, wenn ich mich zurückerinnere, ich bin an keinen richtigen Punkt gelangt, was jetzt eigentlich Freude sein soll. Und um das vielleicht herauszufinden, will ich mir mit euch heute den Bibeltext angucken. Und der steht in 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 9. Und den wollen wir jetzt zusammen lesen. Wer seine Bibel dabei hat, darf die gerne wieder auspacken. Dann könnt ihr es auch in eurer eigenen Übersetzung lesen und während meiner Predigt noch ein paar Mal durchlesen, sonst habe ich hier übelst den Vorsprung. Aber hier vorne steht er auch und wir lesen ihn jetzt mal zusammen, den Bibeltext. Darüber könnt ihr euch freuen. Aber es ist trotzdem nötig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet. Denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung. Amen. Vor einiger Zeit hatte ich ja schon mal über den ersten Petrusbrief was hier vorne, habe ich schon mal gepredigt. Und nochmal, um das kurz in den Kontext zu setzen, Petrus schreibt hier an Christen in Kleinasien, in der heutigen Türkei, die damals in der Verfolgungssituation sind. Also, sie werden jetzt nicht umgebracht für den Glauben oder so, aber es ist in der Zeit, dass sie gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Dass sie nicht mehr in die Tempel gehen, nicht mehr bei den Götzen feiern und so mitmachen und deswegen von den Leuten, man würde heute sagen, gemobbt werden, ausgeschlossen werden. Genau, und in so einem Kontext schreibt Petrus diesen Brief. Und da fragt sich jetzt vielleicht jetzt jemand, was hat das mit Freude zu tun? In dem Text kommt zwar Freude vor. Ich habe mir gedacht, es ist doch gerade interessant, jetzt nicht einen Text zu nehmen, wo gerade Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wo es extra schwierig ist. Wie zeigt sich da die Freude? Und das möchte ich jetzt gern mit euch anschauen. Kann Leid Freude sein? Diese Frage stellt ja der Text irgendwie ein bisschen, ne? Darin kommen Leiden vor, es kommt Freude vor. Und wie passt es zusammen? Wie passt es für Petrus zusammen? Petrus schreibt hier, dass das derzeitige Leid notwendig ist. Er schreibt, und ich referiere das jetzt einmal mal, was er schreibt. Er schreibt: Denn damit wird der Glaube der Leute nochmal auf seine Echtheit geprüft. Es gibt so ein Verfahren, ich habe es auch nochmal nachgeguckt. So ein chemisches Verfahren, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ich bin nicht so chemieaffin. Da wird das Gold erhitzt und dadurch werden halt die ganze Schlacke und alles, was nicht dazugehört, rausgebrannt sozusagen oder rausgereinigt eben. Und so stellt Petrus jetzt hier den Vergleich an und sagt, genauso ist es mit dem Leiden und eurem Glauben. Dadurch, dass ihr leidet, wird sozusagen euer Glaube auf die Echtheit geprüft, auf die Standfestigkeit, wird der Glaube daraus hervorgebracht. Ja? Und ich denke, der Punkt, den wir auch in dem Text eher sehen, ist jetzt nicht so sehr die Reinigung irgendwie von den schlechten Dingen, die ich tue oder so, in dem Sinne von, nur meine guten Taten bleiben da, meine schlechten geweckt, das ist damit nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, es ist sozusagen eine Prüfung auf Standfestigkeit, der unser Glaube unterzogen wird. Das sagt er den Leuten, die da gerade leiden. Also wir müssen das immer im Kontext sehen. Das sagt er diesen Christen, die gerade da eine sehr schwierige Situation haben. Den sagt er, dieses Leiden ist dafür da, um die Standfestigkeit eures Glaubens zu testen. Um sozusagen euren Glauben als echt zu zertifizieren. Und dann lesen wir, dass wer bis zum Ende seines Lebens Gott treu bleibt, eben sozusagen diesen Test besteht, dass der Lob, Herrlichkeit und Ehre, oder man kann übersetzen Lob, Ruhm und Ehre oder Lobpreis und Ehre von Gott bekommt. Und ich habe mir das mal so überlegt, dass es eigentlich ziemlich krass ist, also ich finde das zumindest für mich einen sehr krassen Gedanken, weil wir singen Gott hier immer so Lobpreislieder und am Ende unseres Lebens oder am Ende, wenn Jesus wiederkommt, je nachdem was früher eintritt, dann wird Gott uns vielleicht solche Lieder singen. Ich möchte es jetzt nicht auf alle Inhalte, die wir haben, übertragen, ne? Aber ich denke, bestimmte Aspekte davon können wir schon sagen, dass sie wahrscheinlich Gott uns sagen wird. Zum Beispiel, du bist treu. Du bist mir treu geblieben. Du bist gut. Weil wir in den Augen Gottes gut sind, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wenn wir ihm treu bleiben, dann kann Gott uns das sagen. Du liebst mich, wird Gott sagen. Du hast mich geliebt. Du hast deine Versprechen gehalten, als du dich für mich entschieden hast in deinem Leben. Dieses Versprechen hast du gehalten und so wird Gott uns loben am Ende der Zeit. Das heißt, alle, die vielleicht hier drin sitzen, die sonst schon nicht so gut Lob annehmen können, fühlt euch ermutigt durch diesen Text. Am Ende eures Lebens müsst ihr Mut annehmen können. Müsst ihr das Lob annehmen können. Weil dann wird Gott euch nämlich loben. Und dann wird Gott euch überschwänglich loben. Das heißt, Petrus schreibt hier, dass auch das Leid ein Grund zur Freude ist, weil es uns auf unser Ende hinweist, weil es auf uns auf das hinweist, was kommt. Es erinnert uns daran, dass wenn wir treu sind, Gott uns irgendwann loben wird am Ende. Es erinnert uns daran, dass wir das Ziel unseres Glaubens erreichen werden. Und dieses Ziel unseres Glaubens, wie wir von uns gelesen haben, das Ziel unseres Glaubens ist die endgültige Rettung. Und ich habe mir das mal überlegt, wie das jetzt so irgendwie bildlich sein könnte mit diesem Ziel. Und mir ging es zumindest früher manchmal so, als ich noch in der Schule war, dass die Sommerferien, die waren eigentlich unwirklich weit weg. Also es war nicht ganz klar, ob man die wirklich erreichen wird oder also mal schauen, ob die überhaupt stattfinden, ne? Schauen, ob sich das Kultusministerium noch was überlegt, die vielleicht abzuschaffen bis dahin. Dieses Jahr war es übrigens so, ne? Die Faschingsferien haben nicht stattgefunden. Also man weiß nicht so genau. Aber heute, an diesem heutigen Tag oder eigentlich am Freitag schon, da ist dieses Versprechen in Erfüllung gegangen. Es sind wirklich Ferien. Es ist jetzt vielleicht nicht unaussprechliche Freude, die damit einhergeht, aber es ist schon für viele, glaube ich, sehr große Freude, die damit einhergeht, dass es wirklich passiert ist, wirklich Ferien. Und so sicher, wie die Sommerferien kommen, noch viel sicherer, weil wie gesagt, das ist zurzeit ja manchmal nicht so, noch viel sicherer ist, dass wir am Ende unser Ziel erreichen werden, wenn wir Gott treu bleiben. Dass wir diese unaussprechliche Freude, dieses Lob von Gott, dass uns das am Ende erwartet, dass diese endgültige Rettung uns erwartet am Ende. Und so wie wir jetzt vielleicht, oder so wie man als Schüler, oder die Schüler, die jetzt noch drin sitzen, so Vorfreude hat auf diese Freude, die da wartet, nämlich diese Sommerferien, in der gleichen Vorfreude können auch wir leben, egal ob wir vielleicht gerade in unserem Leben irgendwie schlechte Noten schreiben und alle möglichen Sachen noch anliegen und 1000 Berge sich für uns aufhäufen, es steht auf jeden Fall fest, unsere Ferien warten auf uns. Diese endgültige Rettung wartet am Ende auf uns. Und es ist viel, viel besser, als ich das jetzt mit Ferien beschreiben kann, aber ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachfühlen, Wir leben in einer Zeit der Vorfreude und es wartet eine viel größere Freude auf uns. Diese Vorfreude wird nicht enttäuscht, wie manchmal zu Weihnachten oder so, sondern sie wird auf jeden Fall erfüllt und sie wird viel besser als das, was wir jetzt uns freuen. Und wie jetzt schon in dem Text Leid ein Thema ist, finde ich generell, kann man im Leid sehr viel über Freude lernen. Deswegen ist, also haben wir auch das Kreuz hier vorne stehen. Ja, das größte Leid, was möglich ist, ist das Zentrum unseres Glaubens. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und Jesus hat da keine Witze gemacht. Jesus hat da hat nicht gelächelt. Jesus hat da nicht geschmunzelt, als er da vorne war, sondern war von Gott verlassen und hat das größtmögliche Leid erlebt durch diese Gottverlassenheit, wenn er auch schreibt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir Christen nennen es aber Evangelium, das heißt Freudenbotschaft. Das heißt, für uns ist es die größte Freude, was da am Kreuz passiert. Und auch für Gott ist es die größte Freude, was da am Kreuz passiert. Nicht, weil ein Mensch da so schreckliche Leiden leiden muss, sondern deswegen, weil wir wissen, dass wir dadurch mit Gott wieder in Gemeinschaft kommen können. Dass wir mit Gott da wieder Vater und Kind sein können dadurch. Deswegen ist es für uns die größte Freude, dass Jesus für uns gestorben ist. Und diese Freude, dann noch so traurig und dann noch nicht sichtbar am Kreuz, bricht ja dann dadurch aus, dass man bei der Auferstehung dann sieht, er lebt ja wirklich, er lebt ja wirklich. Und das ist dann nicht nur so ein Schenkelklopfer, sondern das ist, wenn wir Jesus dann in echt sehen werden, unaussprechliche Freude. Und deswegen finde ich es auch wichtig zu sagen, dass unser Glaube oder auch unsere Gemeinde, wenn sie keine Freude ausdrückt, dann muss es sich, finde ich, selbst hinterfragen. Weil das Zentrum unseres Glaubens ist das Evangelium, ist die Freudenbotschaft. Auf das, was wir warten, wenn wir Christen sind, ist, dass wir unaussprechliche Freude am Ende haben werden, dass wir gelobt werden, dass wir einfach, dass da Freude ist. Dass wie, ich glaube in Lukas 6 steht das, dass wenn wir jetzt traurig sind, am Ende wir tanzen werden und jubeln werden voll Freude. Das ist das, worauf wir warten. Und Petrus schreibt in dem Text eben hier nicht, ja, das ist irgendwas, worauf wir mal warten können, diese Freude, und jetzt ist halt noch ein Jammertal, sondern diese Freude hat jetzt schon Auswirkungen. Und auch in dem Leiden jetzt könnt ihr schon jubeln. Und bitte versteht es jetzt nicht falsch, nicht ich bin der euch jetzt sagt, wenn es euch schlecht geht, ihr sollt jetzt alle grinsen. Das ist auch nicht, was der Text sagt. Aber Petrus sagt diesen sehr, sehr leidenden Leuten, auch ihr könnt euch schon freuen, auch wenn ihr gerade leidet. Genau, also ich kann diese Spannung auch nicht richtig auflösen, aber die Spannung viel krasser als da am Kreuz ist sie, glaube ich, auch kaum möglich. Und dieses Paradox oder diese Gegensatz, der durchzieht einem unseren Glauben. Und ganz schön finde ich das auch nochmal hier in Vers 8 dargestellt. In Vers 8 steht, ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln mit unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Die Leute damals haben Jesus nicht gesehen, sie haben ihn auch davor nicht gesehen, diese Gemeinden. Und die gleiche Situation haben ja auch wir. Petrus, der das schreibt, der hat Jesus schon mal gesehen. Aber auch in der Zeit ist Jesus nicht da. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Jesus gesehen hat. Man kann das zwar irgendwie vergeistlicht so sagen, ja, ich sehe Jesus, aber richtig gesehen, richtig anfassen, richtig seine Stimme hier im Raum hören, können wir alle nicht. Und Petrus sagt aber, und ich lese es nochmal vor, deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Wir können deswegen jubeln, weil wir trotzdem glauben und weil wir ihn trotzdem lieben, obwohl das so ist. Und deswegen können wir auch jubeln, weil wir uns trotzdem freuen, auch wenn wir leiden. Das ist nicht die einzige Interpretation von Leid in der Bibel, es gibt auch noch viele andere. Aber ich möchte mich heute mal auf die konzentrieren, weil uns die der Text auch so vorgibt. Und weil ich finde, weil sie auch ziemlich ungewöhnlich ist, tatsächlich. Ich lese nochmal den ganzen Text. Darüber könnt ihr euch freuen. Aber es ist trotzdem nötig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet. Denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens. Nur auf diese Art und Weise erreichen wir das Ziel unseres Glaubens. Nur wenn wir Freude haben. Und ich finde das ein wichtiger Punkt, wenn wir unsere Freude verlieren, hier als Gruppe, aber auch als Einzelperson, wenn wir unsere Freude an Gott verlieren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir auch unseren Lauf mit Gott nicht zu Ende laufen. Weil welchen Grund gibt es dann noch? Welche Motivation habe ich noch? Wenn ich hier keine Freude habe, wenn ich weiß, dann glaube ich auch nicht mehr daran, dass ich in Zukunft irgendeine Freude habe. Ich meine damit nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auf keinen Fall. Aber es gibt auch diese Vorfreude, die wir haben, ist durchzogen auch von Zweifeln und von schlechten Momenten. Aber wenn da keine Freude mehr ist, denke ich nicht, dass wir den Lauf zu Ende gehen. Deswegen versuche ich jetzt, oder diese Predigt soll eine Erinnerung daran sein, dass da eine viel größere Freude auf uns wartet und dass es auch einen Grund gibt, sich zu freuen. Weil Jesus für uns, für dich, für mich, für euch, weil er gestorben ist für uns und weil er auferstanden ist für uns und weil er lebt und weil er auch da ist für uns, auch für so eine Gemeinde in so einer Situation, der es viel dreckiger ging als uns heute. Und diese Freude, die können wir aber nicht machen. Wir können um sie beten, wir können sie erbitten, wir können nach ihr suchen, aber wir können uns sie nicht nehmen. Denn in Galater 5, Vers 22 steht, dass es eine Frucht ist, die Frucht des Heiligen Geistes. Und diese Frucht, die wächst langsam heran. Deswegen ist es auch schön zu sehen bei manchen Menschen, dass die Freude im Leben immer eine größere Frucht, eine leckerere Frucht wird. Und ich glaube, wenn wir als Christen so sind, dann sind wir auch ultra anziehend als Personen, als Gruppe, wenn man in uns sieht, was für eine tiefe, schöne, leckere Freude in uns ist. So eine schöne Frucht. Und auch die Gemeindeleitung will übrigens Helfer eurer Frucht sein. Das lesen wir nämlich in 2. Korinther 1, Vers 24, dass die Apostel Helfer zur Freude sein wollen. Naja, ich habe das jetzt nicht offiziell vom Leitungskreis, aber ich gebe es einfach mal weiter. Das sind eure Helfer zur Freude. Ja, also wenn ihr Freude haben wollt, dann redet mit dem Leitungskreis. Alle lachen. Guck, funktioniert. Also, und in Psalm 126, Vers 5, da steht, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Also auch dieses Versprechen ist schon im Alten Testament ganz klar, dass aus dem Leid einmal Freude wird. Und auch hier im 1. Petrusbrief, noch später, steht in Kapitel 4, Vers 13, freut euch vielmehr, dass ihr dadurch am Leiden von Jesus Christus Anteil habt. Denn dann könnt ihr auch vor Freude jubeln, wenn seine Herrlichkeit offenbar wird. Das heißt, ihr könnt euch freuen, weil Jesus auch gelitten hat und ihr auch leidet. Und Petrus sagt quasi, weil ihr mit ihm leidet. Na, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, heißt übrigens nicht, dass wir nicht mehr leiden werden, sondern es heißt nur, dass unser Leiden ein Ende hat. Und Petrus sagt hier, denn dann könnt ihr auch vor Freude jubeln, wenn seine Herrlichkeit offenbar wird. Genau das gleiche sozusagen wie bei uns. Ihr werdet ihn sehen. Darauf warten wir. Und das ist das Ziel unseres Glaubens, dass wir Jesus sehen werden in Realität. So wie wir uns jetzt gerade sehen. So wie ihr jetzt gerade in euren Sitzgruppen nebeneinander sitzt und euch anfassen könnt. So werdet ihr Jesus anfassen können und sehen können. Und deswegen könnt ihr auch jetzt schon jubeln. Nochmal die gleiche Frage, was ist Freude? Ich habe versucht, es heute irgendwie deutlich zu machen. Und weil das Thema aber unaussprechliche Freude ist, ist mir das wahrscheinlich nur teilweise gelungen. Ich kann gut reden über die Vorfreude, weil ich mit der zusammen mit euch zusammen in der drin stecke. Aber über die unaussprechliche Freude ist halt unaussprechlich. Und deswegen habe ich auch in den Titel des Textes diese zwei chinesischen Zeichen reingemacht, die bedeuten auf Deutsch Freude. Und so unaussprechlich, viel unaussprechlicher als für manch einen hier Chinesisch ist, ist eben das, was auf uns zukommt. Viel fremder, viel krasser, viel toller als das, was wir jetzt hier schon sehen. Und trotzdem haben wir jetzt schon was, diese Vorfreude. Und deswegen, einfach als Erinnerung, diese Predigt heute für euch. Diese Freude kommt und auch euer Leben heute schon soll geprägt sein von der kommenden Freude. Amen.